lese, was da steht, noch eine kleine Vorbemerkung von mir. Gottes Wille, Markus hat es sehr schön eingeleitet, ich weiß gar nicht, ob das so praktisch wird. Ich bemühe mich, ein paar Dinge rauszuarbeiten, weil das Thema vielschichtig ist. Und ich habe Ende letzter Woche ein paar Artikel gelesen zum Thema, was ist eine gute Predigt? Die haben mich in eine tiefe Depression, nein, das ist Quatsch, aber ich kam ins Nachdenken und einen Abend lag ich im Bett und holte mir den Ordner, was nicht normal ist, mit alten Predigten raus und Blätter, sagt meine Frau, was ist denn mit dir los? Ah, ich habe nicht mit ihr gesprochen, ich habe gelesen, weil ich auch dachte, ist am Sonntag eine Predigt, gemessen an den Kennzeichen, die ich da gelesen habe, vielleicht ist mir eine Bibelarbeit, was hier gleich passiert. Und dann war ich am Freitag auf dem Geburtstag. Da haben wir drüber gesprochen, was ist eine gute Predigt? Da war ich eh schon so ein bisschen innerlich angekekst. Und da habe ich gesagt, da kamen ein paar wirklich gute Kommentare von den lieben Geschwistern, was eine gute Predigt ist. Da habe ich gesagt, nein, eine gute Predigt ist, wenn Veränderung geschieht bei dem, der es hört. Und dann habe ich gestern Morgen in der Bibel gelesen und da hat der Herr zu mir gesprochen. Das hat mir gefallen. Ich dachte, in Vorbereitung auf die Predigt, dachte ich, Gottes Wille, da ist Jeremia ein ganz gutes Buch. Weil Jeremia kämpft auch mit der Leitung der Gemeinde und sagt, Gott hat mir das gesagt. Er hat gesagt, ich soll predigen, ich werde leiden durch die Predigt und ihr werdet nicht hören, aber ich soll verkündigen. Und Jeremia wird auch von Gott angesprochen und hat gesagt, es ist nicht so wichtig, was die aus deiner Predigt machen. Wichtig ist, dass du das tust, was man dir sagt und dass du das gewissenhaft tust. Eine gute Predigt ist, wenn ich das tue, was Gott mir sagt, was ihr damit macht, ob ihr die gut oder schlecht findet, ob die euer Leben erreicht oder verändert oder nicht, ist nicht unbedingt mein Thema. So steht es in Jeremia. Und dann hat er mir nochmal eingeschenkt. Im 12. Kapitel steht, lieber Marco, steht nicht da, aber habe ich davor geschrieben, wo Gott mit Jeremia redet und sagt, wenn es dich müde macht, mit Fußgängern zu gehen, wie wird es dir gehen, wenn du mit Rossen laufen sollst? Und wenn du schon im Lande, wo keine Gefahr ist, Sicherheit suchst, wie willst du das tun im Dickicht des Jordans? Manchmal brauchen wir so eine Perspektivkorrektur. Es geht uns gut. Wir können hier Gottesdienst feiern. Wir dürfen frei predigen. Wir haben keine Gefahr. Wir sind als Fußgänger gemütlich in der Nachfolge unterwegs. Und ich war so ein bisschen im Jammermodus. Wer hört auf meine Predigt? Ihr dürft heute Morgen meine Predigt genießen, dürft sie anhören. Ihr dürft es beurteilen, ob sie gut ist oder schlecht. Das ist eure Sache. Ich werde versuchen, das zu sagen heute Morgen, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich werde hinterher herausfinden, ob das so war, wie ich das gerade. Der Wille Gottes. Ich bin angestoßen worden, so eine Predigt zu schreiben, aus zwei verschiedenen Dingen. Einmal in Epheser 5 steht, prüfet in allem, was ihr tut, ob es auch der Wille Gottes ist, ob es dem Willen Gottes entspricht. Es gibt verschiedene Übersetzungen, ob es nach Gottes Willen ist. Und Paulus sagt, Epaphras im Kolosser 4 kämpft in seinen Gebeten ständig für euch, damit ihr euch als gereifte Christen voller Überzeugung nach Gottes Willen richtet. Diese beiden Verse habe ich irgendwann mal gelesen. Dieses Prüfe bei allem, was du tust, ob es Gottes Willen entspricht, hat mich erschüttert. Und dann haben wir die Situation, in der Jugendstunde haben wir es oft gehabt und auch, ich habe oft junge Leute am Tisch sitzen gehabt, genau mit diesen Fragen, die der Markus angesprochen hat. Wir haben doch so gebetet, das ist mein Partner, das ist doch bestimmt Gottes Wille. Was meinst du denn dazu? Oh. Sollen wir diesen Beruf wählen oder jenen? Soll ich studieren gehen oder auf Seminar oder auf eine Bibelschule? Soll ich den Einsatz machen? Soll ich 10.000 Euro nehmen und ein Jahr für Gott machen in Afrika? Oder soll ich direkt ins Studium gehen? All diese Fragen, gerade die jungen Leute, die sie haben, und die fragen dann, was ist Gottes Wille? Wie erkenne ich den? Soll ich dieses Auto kaufen für 20.000 Euro oder jenes für 30 und die anderen 10 an die Allianzmission geben? Soll ich zweimal im Jahr in Urlaub? Tim hat genickt. War ich zweimal in Urlaub? Dreimal? Was ist mein Lebensstil? Ganz viele Dinge, ganz praktische Dinge. Was ist der Wille Gottes, Herr? Stehst du manchmal in der Umkleidekabine und sagst, es gibt drei Jeans? Eine für 30 Euro, eine für 50, eine für 70. Herr, was soll ich tun? Welche gefällt dir am besten? Welche mir am besten gefällt, ist klar. Was ist der Wille Gottes in ganz praktischen Dingen? Ich habe gesagt, oder ich möchte gerne heute Morgen mit euch ein bisschen bibeln. Ich möchte gerne im Neuen Testament verschiedene Verse, Markus hat ein paar angesprochen, zeigen rund um den Willen Gottes und möchte dann im zweiten Teil gucken, es gibt eigentlich nur 4 Stellen, wo steht, das ist der Wille Gottes, Doppelpunkt. Wo ganz konkret steht, was der Wille Gottes ist. Es gibt viele Verse um den Willen Gottes herum, die schauen wir erst ein bisschen an und dann gehen wir an diese 4 Stellen und versuchen für uns was zu finden, was das praktisch macht. Gott will dich. In Jakobus 1, Vers 18 steht, er hat uns geboren nach seinem Willen. Wir sind nicht zufällig entstanden. Er hat uns geboren nach seinem Willen, auch als Christen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Jesus ist der erste neue Mann, so wird manchmal gesprochen. Er ist der erste neue Adam und wir sind Erstlinge in der Reihe. Wir sind Brüder und Schwestern, wenn wir mit ihm leben, wenn wir an ihn glauben. Als neue Geschöpfe in einer noch unvollständigen, unvollkommenen Welt. Wir sollen sichtbar sein und er will das. Gott hat, es war sein Wille, der durch das Wort der Wahrheit aus uns was Neues macht. In welcher Haltung hat er uns gewollt? Wir sollen uns nach dem Willen Gottes, falls wir leiden, uns dem Schöpfer anvertrauen und sollen nicht davon ablassen, das Rechte zu tun, sagt 1. Petrus. Hier bringt er der Wille Gottes, unser Leben und persönliches Leid in einen Kontext. Das gefällt uns nicht. Petrus sagt, es ist die Möglichkeit, dass wir leiden, aber wenn wir leiden, dann sagt Petrus, dann ist es Gottes Wille, dass wir uns ihm anvertrauen in unserem Leid und dass wir auch in dem Leid nicht ablassen, das Rechte zu tun. Wir sollen nicht aufgrund des Leides anfangen, Wahrheiten zu verbiegen. Es gibt ein Geheimnis mit dem Willen Gottes. In Epheser 1 steht, Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, dass wir sein Eigentum würden zum Lobe seiner Herrlichkeit. In Epheser 1 steht, Gott wollte Gemeinde, das ist im Alten Bund nicht bekannt. Das ist ein Geheimnis und es entspricht dem Willen Gottes, dass Gemeinde entsteht und dass Gemeinde als sein Eigentum Gott verherrlicht und lobt auf dieser Erde. Es gibt Bedingungen in der Bibel an verschiedenen Stellen, wie können wir den Willen Gottes erfahren? Hebräerbrief sagt, Geduld habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Der Römerbrief sagt uns, um überhaupt zu verstehen, was seinem Willen entspricht, muss unser Denken neu justiert werden. Verändert euer Denken. Den Willen Gottes zu begreifen, beginnt da, wo ich nicht denke nach den alten Maßstäben, sondern wo ich mein Denken von der Bibel prägen lasse und dann verwandelt werde. Und dann kann ich wissen, was Gott von uns will, sagt Römer 12, Vers 1 und 2. Das, was gut ist, was ihn freut und was seinem Willen vollkommen entspricht. Es gibt ganz viele Verheißungen über den Willen Gottes. Nicht alle, die sagen, Herr, Herr, kommen in das Himmelreich, sondern die den Willen tun meines Vaters. Denn wer den Willen des Vaters tut, der ist Bruder und Schwester und Mutter am Willen Gottes. Wille Gottes ist Kennzeichen der Familie. Unsere Familienmitgliedschaft ist eine Verheißung, dass es Gottes Wille ist und dass wir prüfen können, sind wir dabei. Jesus sagt, wenn jemand Gottes Willen tut, dann wird er merken, ob Jesus selbst Gott ist und ob diese Lehre, die er spricht, von Gott kommt. Der erste Johannesbrief sagt uns, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Alles, was heute hier ist in unserem Leben, hat keinen Ewigkeitscharakter, bis auf das, was Gott in unserem Leben tut. Das hat Ewigkeitscharakter. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Verbunden mit dem Willen Gottes, wer so agiert, Wer in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes handelt, der bleibt in Ewigkeit. Und wer nach dem Willen Gottes bittet, der kann Gebetserhörung erleben, lehrt uns das 5. Kapitel im 1. Johannesbrief. Das geht jetzt nicht immer so weiter. Das war so diese Einleitung. Ihr seht, wie vielschichtig das ist. Der Wille Gottes, wie viele Verheißungen, Bedingungen, Geheimnisse, Ziele Gottes mit seinem Willen verbunden sind. Und uns treibt heute Morgen die Frage um, was ist der Wille Gottes ganz konkret? Ich habe es einleitend ja gesagt. Morgen, wenn wir in die Woche gehen, was will Gott? Soll ich dies oder jenes tun, dies oder jenes lassen? Welchen Beruf nehme ich? Welchen Partner? Welchen Dienst in der Gemeinde? Das Neue Testament ist sparsam mit Antworten, die die persönliche Wegführung ganz genau kennzeichnen. Alle müssen die Hose tragen, alle müssen das Auto fahren, alle müssen diesen Beruf erlernen, alle müssen dies und das tun. Aber es gibt 4 Themenbereiche, wo es heißt, das ist der Wille Gottes. Und die wollen wir heute Morgen anschauen. Und ich sehe ein allgemeines Prinzip in der Bibel, im Neuen Testament, wenn ich diese 4 Themenbereiche oder wenn ich die Themenbereiche des Neuen Testamentes rund um den Willen Gottes verinnerliche, der allgemeine Wille Gottes, was will Gott allgemein mit dieser Erde, was will Gott allgemein mit deinem Leben, nicht ganz speziell, aber allgemein, wenn ich die verinnerliche in mein Leben, wenn ich die mir jeden Tag neu vor Augen halte, wenn ich die als Prinzipien meines Lebens nehme, dann wird der spezifische Wille, was soll ich morgen tun? Wie viel Zeit verbringe ich auf der Arbeit und wie viel in der Gemeinde? Soll ich den heiraten oder den? Oder gar niemand? Dann wird der spezifische Wille besser sichtbar. Das wollen wir heute Morgen ein bisschen anschauen. Suche nicht verkrampft nach dem speziellen Willen Gottes für dein Leben, sondern lass dich einbauen in den allgemeinen Willen. Was will Gott? Wo kannst du sicher sein, wenn ich diesen Weg gehe, wenn ich das denke, wenn ich das tue, dann bin ich richtig. Dann wirst du den Willen Gottes für dein Leben persönlich auch individuell erfahren. Die erste Stelle, die uns begegnet, ist in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Hier steht dieser Terminus technico. Der Wille Gottes ist Heiligung. Deine Heiligung und meine Heiligung. Dass ihr meidet die Unzucht und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Ich möchte den Vers kurz erklären und wir wollen ein bisschen tiefer einsteigen. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Heilig in der Bibel, das Wort heilig, hat immer 2 Bedeutungen. Eine Bedeutung von heilig ist abgeschieden, ausgesondert. Die Leviten und die Priester sind heilig dem Herrn, das Opfer ist heilig dem Herrn. Das wird genommen, aus der Menge der Schafe werden die geopferten Schafe genommen, werden ausgesondert, abgeschieden. Sie werden für den besonderen bestimmungsgemäßen Gebrauch geholt. Die Leviten mussten am Heiligtum dienen oder an der Stiftshütte oder im Tempel. Die Priester mussten das Wort verkündigen. Sie wurden rausgenommen aus der Masse der Gemeinde und es wurde gesagt, du bist heilig dem Herrn. Aber die wurden nicht in die Ecke gestellt. Ich deute also da hinten auf den kleinen Raum. Das meine ich gar nicht, sondern Heiligung heißt auch heilig in die Nähe des Herrn gerückt. Gott will, dass wir, das ist Gottes Wille, unsere Heiligung. Und dieser erste Aspekt, dass wir rausgenommen sind aus der Masse aller Menschen, neue Geschöpfe sind und dass wir heilig in seine Nähe kommen. Das ist Gottes Wille. Er will das. Ich gehe in Rewe an die Kasse. Die Emilia ist bei mir. Und nicht hier im Rewe, weiß ich nicht, aber im anderen Rewe ist es oft so, oder im Einkaufsmarkt, nachdem du bezahlt hast, dann fragt die Kassierin, möchtest du ein Lolli? Und jedes Kind sagt natürlich ja. Und die Emilia nimmt den Lolli Und die sind schwer aufzumachen. Ich kann das gar nicht, weil die haben so spitze Fingernägel, die können das, die falten den so auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses runde Papier dann so ausfisseln. Und wir gehen und verlassen, ich räume noch den Wagen ein und wir gehen zur Schiebetür. Und Emine hat den Lolli gerade ausgepackt, so vor der Schiebetür. Da geschieht was Schlimmes. Auf der anderen Seite der Tür steht Nele. Und Emilia hat den Lolli in der Hand und er ist gerade ausgepackt und er ist schön, so rot-weiß, ihr kennt die so mit den Streifen und groß, gaumenfreundlich. Und Emilia hat den Lolli in der Hand. Was macht sie in dem Moment, wo sie durch die Tür geht? Was macht sie? Sie schlägt ihn an, sie steckt ihn in den Mund. Was ist der biblische Begriff? Was hat sie getan? Sie hat ihn geheiligt. Der hat gesagt, du bist mein Lolli. Aus der Masse der anonymen Lollis habe ich dich bekommen. Ich habe dich ausgepackt und du gehörst zu mir. Ich nehme dich in meine Nähe. Und die hat kein Recht auf diesen Lolli. Du bist zwar meine Schwester, aber das ist mein Lolli. Du bist heilig der Emilia. Heilig. Ausgesondert aus einer namenlosen Menge anonymer Lollis. Ja, das Emilias Lolli. Und keiner hat das Recht, an ihm rumzuschlecken. Auch nicht meine Schwester. Es ist mein Lolli. Das zweite, die zweite Bedeutung von heilig, von Heiligung, ist rein. Gottes Licht. Und er möchte, dass wir rein sind. Er möchte, dass wir heilig sind. Gott ist rein von einer Substanz. Er ist gut. Er hat nicht ein bisschen Bosheit und ein bisschen Lüge. Jesus hat nicht gesündigt, nicht einmal. Er ist ganz rein. Ich arbeite ja in der Verpackungstechnik und einige wissen, wir haben großen Kunden im Süden, in Bayern, ich darf den Namen nicht nennen, Wackerchemie, hab's nicht gesagt. Und die verpacken das Silizium. Silizium hier, die meisten von euch, diese Geldspendemittel, was euch dann den aufs Konto diesen Strom führt. Mein Nachbar hat es auch, der grinst. So, und diese Siliziumplatten, die funktionieren nur, wenn sie ganz rein sind. Von einer Substanz, nur Silizium, nichts anderes. Und wir verpacken da bestimmte Prozesse. Und ich war das erste Mal in der Firma unten und der Dr. Wochner sagte, Herr Hinter, wissen Sie, wie rein unser Material ist? Ich sage, nee, aber ich habe gehört, es muss schon ziemlich sauber sein, da gibt es bestimmte Qualitätsprüfungen. Und Herr Hinter, schließen Sie die Augen. Ich schloss die Augen. Stellen Sie sich vor Ihrem geistigen Auge den Bodensee. Haben Sie ihn? Ich sage, ja, ich habe ihn. 70 Kilometer breit, 40 Kilometer in der breitesten Stelle breit und lang und tief und so viel Kubikmeter Wasser, dass ich nicht weiß jetzt. Haben Sie ihn? Ich sage, ja, ich habe ihn. Jetzt nehmen Sie ein Stück Würfelzucker und werfen es in den Bodensee, hat so gesprochen, Bodensee. Ich schmiss rein, im Geiste. Und was ist geschehen? Fragte mich dieser Doktor der Chemie. Ich sage, ich habe keine Ahnung, süß wird er nicht sein. Ich meine, unrein. Zeno minus 12, parts per Trillion. Ein Stück Würfelzucker im Verhältnis zur Wassermenge des Bodensees macht unser Silizium unrein. Silizium ist rein. Und wenn wir das verpacken, dann müssen wir die Gegebenheiten dazu schaffen, dass es auch so bleibt. Das ist kompliziert. Gott ist rein, er ist heilig. Und er möchte, dass wir rein sind, dass wir heilig sind. Aber die Realität sieht aus, wir sind jeden Tag unrein. Wir verunreinigen uns die Füße, wir verunreinigen mit unserem Mund, wir mit unseren Gedanken, mit unseren Herzen. Und der erste Johannesbrief sagt uns, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, dann lügen wir. Aber der erste Johannesbrief ermutigt uns auch, dass wir täglich, da wo wir merken, wo Unreinheit in unserem heiligen Leben geschieht, dass wir das vor den Herrn bringen, dass wir sagen, Herr, es ist wieder passiert. It happened again. Und dann uns wieder reinigen. Wir haben diese Grundreinheit, diese Heiligung haben wir bekommen an dem Tag, wo Christus in unser Leben getreten ist. Aber täglich dürfen wir uns auch heiligen und erneuern. Und Gott möchte das. Es ist sein Wille, dass wir heilig sind. Heilig in unserem Handeln. Und Sünden müssen wir manchmal bekennen. Nicht damit wir neue Christen werden, sondern damit die Beziehung stimmt. Und heilig auch in unserem Denken. Heiligung fängt da an, wo ich anders über Dinge denke. Dinge dieser Welt, Dinge, die ich im Fernsehen sehe. Ihr habt es eben gesehen, ich könnte nochmal zurückblättern, müsst ja gehen. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht, meidet die Porneia, steht da. Griechisches Wort. Das geht fast gar nicht. In unserem Alltag ist das fast nicht möglich. Du machst das Fernsehen an, du siehst außereheliche Sexualität, alle Arten von chaotischen Dingen in unseren Medien. Wir sind ständig damit konfrontiert. Und ein jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen suche in Heiligkeit und Ehre. Wieder interessant ist in diesem Text, Luther übersetzt hier Frau, eigentlich steht da Gefäß. Ein jeder von euch soll sein eigenes Gefäß. Und ja, es stimmt, manchmal werden die Frauen im Vergleich zu Männern als Gefäße in der Bibel bezeichnet. Entschuldigung. Aber die Theologen streiten und sagen, mit Gefäß kann auch dein eigenes Gefäß, nämlich dein Körper, gemeint sein. Auch diese Deutung ist zulässig. Und vielleicht gehen wir in die Richtung, dass ein jeder von euch sein eigenes Gefäß gewinnen suche in Heiligkeit und Ehrerbietung. Wie gehe ich um mit meinem Körper? Wie gehe ich um mit meinem Denken? Wie gehe ich um mit meinem Herzen? Wie gehe ich um mit dem, was ich tue? Und Gott sagt, sei heilig. Ändere deinen Sinn. Reinige dich. Sei abgeschieden, ausgesondert. Du bist angeschleckt von Jesus. Er hat dich zu sich gezogen. Er möchte, dass du für ihn heilig bist. Habe ich das im Blick? Gottes Wille ist unsere Heiligung. Der zweite Punkt, wo steht, das ist Gottes Wille, den lesen wir im 1. Thessalonicher Brief weiter hinten, im 5. Kapitel. Denn seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Da steht wieder dieser Terminus technicus, das will Gott, Punkt. Und die Theologen streiten, wie immer, sind alle drei Punkte gemeint, alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und dankbar, oder bezieht sich das Wille Gottes nur auf dankbar? Es ist mir egal, Entschuldigung. Es ist alles drei gut, aber sind wir dankbar? Beten wir ohne Unterlass? Sind wir alle Zeit fröhlich? Wie geht denn das? Dankbar sein. Wir müssten eigentlich den Thessalonicher Brief anschauen. Da sind Menschen seit 4 Wochen gläubig, Paulus ist weg und leben in starker Verfolgung. Das war die Situation der Gemeinde. So eine Stadt wie Hamburg, von Anfang an Druck. Paulus ermutigt sie ein halbes Jahr später mit diesem Brief und sagt, haltet durch, denkt dran, der Herr kommt, denkt dran, der Herr ist bei euch und ihr macht das gut. Und vergesst nicht, dankbar zu sein. Die Thessalonicher hatten es schwer. Vielleicht hast du es auch schwer und sitzt hier heute Morgen und sagst, der hat gut reden. Wenn er meine Situation, meine Krankheit, meine berufliche, private, meine chaotische Situation kennen würde, würde er nicht so reden. Die Bibel sagt uns, in allen Dingen dürfen wir dankbar sein, auch im Namen des Vaters. Im Epheserbrief lesen wir, dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn. Und da ist auch ein Geheimnis. Vater, ich möchte dankbar bleiben, aber es gefällt mir nicht. Das darf man sagen. Ich leide, aber ich weiß, dass du es bist, der über allem steht. Und du sitzt im Regiment und ich möchte dir das sagen. Und ich bin dankbar, dass ich dich kenne, dass du da bist. Aber momentan gefällt es mir nicht. Das machen die Psalmisten manchmal genauso. Rufe mich an in der Not. Ich will dich retten und du sollst mich preisen. In der Not preisen. Da ist die Not vielleicht noch gar nicht vorbei. Im Hebräerbrief steht, guck nach vorne. Da wir ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbieten. Dankbarkeit, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Dankbarkeit, weil ich weiß, Herr, du sitzt im Regiment. Nicht dankbar wegen meiner Situation, sondern ein Stück auch trotz der Situation. Ich gucke auf den größeren Zusammenhang. Paulus ermahnt uns dazu, ermutigt uns im Philipperbrief. Seid dankbar. Bin ich ein dankbarer Mensch? Ist das Glas halb voll oder halb leer? Sehe ich immer nur, was ich nicht habe? Das schöne Auto, den schönen Urlaub, das schöne Haus oder die Gesundheit oder die Familie oder die Kinder oder eben keine Kinder, was auch immer ihr euch wünscht? Oder sehe ich das, was ich habe, was Gott mir gibt? Und sehe ich sein Geschenk an mich? Ich bin errettet. Ich bin sein Kind. Er hat mich geheiligt. Er trägt mich und er hält mich aus. Ich darf mit ihm und durch ihn leben. Und das Beste kommt noch. Bin ich dankbar oder habe ich diesen Blick gar nicht mehr? Der Wille Gottes ist, dankbar sein in allen Dingen. Mich hat, Markus hat eben von der Situation Gethsemane berichtet. Kurz vorher war diese letzte Rede von Jesu und dann sagt er, wir wollen an den Ölberg gehen. Und da steht in Matthäus 26, Vers 30 ein Vers, den ich irgendwann mal gelesen habe, der hat mich umgehauen. Wisst ihr, was da steht? Am Ende, bevor sie zum Ölberg gehen, bevor Jesus gefangen genommen wird, bevor der Chaos beginnt, steht in Matthäus 26, Vers 30, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Der Lobgesang, den kannte man auswendig. Das war Psalm 113 bis 118. Diese 5, 6 Psalmen, die da gesungen wurden, lest die mal zu Hause. Herr, wir loben dich, wir preisen dich. Du bist gut, deine Wege sind gut. Und dann hinten am Ende, so im Psalm 118, kommt dann so diese Durchhalten. Herr, auch wenn es mir schlecht geht, ich will dich ehren. Dass Jesus diesen Lobgesang singt im Angesicht von Gethsemane, das lässt mir den Atem stocken. Und ich habe gedacht, nicht das Leid. Der nächste Punkt ist, Dankbarkeit ist die Grundhaltung, aber nicht wegen, sondern trotz der Situation. Wir müssen im Leid die richtige Zielrichtung behalten. Das heißt, die Zielrichtung ist, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Mir begegnen auch manchmal Christen, die sagen, ja, ich brauche mehr Druck. Wenn ich mehr leide, dann weiß ich, ich bin richtig bei Gott. Können wir nicht eine Verfolgung für die Gemeinde mal initiieren, dann wird die auch mehr Jesus nachfolgen. Nein, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Die Zielrichtung ist, wir suchen nicht das Leid. Aber wenn es da ist, wenn Druck da ist, wollen wir dankbar sein und ihn ehren und wollen nicht wegen der Situation, sondern trotz der Situation an ihm festhalten. Der Wille Gottes ist, sei dankbar in allen Dingen. Und glaub mir, das fällt mir manchmal schwer. Es gibt Tage, da ist das leicht. Und es gibt Tage, da ist das schwer. Aber es ist der Wille Gottes. Diese Stelle gefällt mir arg gut. In 1. Petrus 2, Vers 15 steht, denn das ist der Wille Gottes, stopft ihnen das Maul. Gemeint sind die Ungläubigen. Ha. George Foreman, der Boxer und Methodistenprediger, wurde mal gefragt, wie kannst du deine Boxerkarriere, der war ja, glaube ich, mal Weltmeister oder auf jeden Fall ein ganz großer, wie kannst du das mit deinem Christsein und Predigersein zusammenbringen? Und George Foreman hat weise geantwortet, er sagt, steht schon in der Bibel, geben ist seliger als nehmen. Ich habe hier an der Stelle natürlich was ausgelassen, nämlich einen Zwischenvers, der noch da steht. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Und die Bedeutung ist hier von dem griechischen Text her, dass denen die Kinnlade runterfällt, dass die mit offenem Mund dastehen, dein Leben anschauen und baff sind. Weißt, guck dir, wenn die Leute so ein bisschen doof gucken, ich mache das auch manchmal, wenn ich unkonzentriert gucke. Das ist die Bedeutung von diesen Versen, das ist der Wille Gottes, dass den Leuten die Kinnlade runterfällt und die nichts mehr sagen können. Denen bleibt das Wort im Halse stecken, die können nicht mehr kommentieren, weil sie was? Nicht, weil wir zugeschlagen haben, sondern weil sie unser Leben anschauen. Und was von unserem Leben? Die guten Taten. nicht unauffällig leben, sondern auffällig leben. 1. Thessalonicher Brief, ganz junge Gemeinde, ich habe es gesagt, Paulus sagt im 1. Kapitel, er ist abwesend, er ist nicht in Thessalonich, sondern in Epheser, wo er diesen Brief schreibt. So, Thessalonich ist in München, Paulus ist in Hamburg und Paulus sagt hier, da kommen Leute von, umgekehrt, Thessalonich ist in Hamburg, Paulus ist in München und Paulus sagt, da kommen Leute von Hamburg nach München und sagen, ihr wisst nicht, was in der Stadt los ist. Da hat einer gepredigt und ist eine Gemeinde entstanden und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Denn sie selbst berichten uns von euch, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie euer Leben sich verändert hat, sagt Paulus, 1. Kapitel Thessalonicher Brief. Und dann sagt Paulus in München sitzend, ich bin der Mann. Das war gut. Diese Thessalonicher haben in wenigen Wochen ihr Leben so verändert, die sind von Anbetung der Götzen, von unordentlichem Leben in einen neuen Lebensmodus gekommen. Das war sowas von offenbar, dass die ganze Stadt darüber gesprochen hat, dass die Leute noch 500 Kilometer entfernt gesagt haben, wir müssen mal nach Hamburg, was da los ist, ist Hammer. Sind wir Stadtgespräch? Dorfgespräch als Gemeinde? Wenn ja, dann hoffentlich unsere guten Taten. Das, was die machen, wie die leben, wie die miteinander umgehen. Wie die uns, die sind total verändert. Seit der in die Gemeinde geht, bei vielen von uns ist es ja schon von Geburt an, aber seit der in die Gemeinde geht, der hat sich verändert. Das ist ein neuer Mensch, sagen das. Und wie er mir begegnet, wie er mir hilft, was er für mich tut, mit guten Taten, das ist praktisch. Das ist Gottes Wille. Gottes Wille ist, dass Menschen staunen, wenn sie unser Leben anschauen. Wir sollen Salz und Licht sein. Ja, wir wissen, gute Werke sind nicht die Bedingung für den Einzug in Gottes Herrlichkeit. Wir können nicht gute Werke tun, um uns den Himmel zu verdienen. Aber gute Werke sind die natürliche Folge im Leben der Menschen, wo Christus eingezogen ist. Schaut euch mal die guten Werke im Titusbrief an. Titus ist ein praktischer Brief, da werden wir genauso ermahnt. Du selbst mach dich zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit. Wir sind erlöst und wir wollen uns reinigen lassen zum Volk des Eigentums, sagt Titus 2, das eifrig wäre zu guten Werken. Willst du was bewegen, was Gutes hier im Dorf? Positiver Baustein sein in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, bei uns im Dorf und in der Gemeinde? Das ist Gottes Wille. Dass wir gute Werke tun, damit andere staunend dastehen, das anschauen. Gute Werke bedeuten nicht unbedingt Leben ohne Schwierigkeiten. Wieder die Schwierigkeiten. Petrus sagt, es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Euer Leben darf sich verändern und wenn das Schwierigkeiten bringt, dann ist es nicht schlimm. Es kann auch manchmal Gottes Willen sein, dass das schwierig ist. Aber lieber wegen guter Taten in Schwierigkeiten kommen, als wegen schlechter Taten. Gottes Wille ist, gute Taten tun. Und das vierte und letzte, der Wille Gottes, der Markus hat es schon angesprochen, 1. Timotheus 2, 4, das ist der Wille Gottes, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gottes Wille ist Rettung. Das ist eine Binsenwahrheit, sage ich mal. Das Neue Testament und auch das Alte Testament ist voll davon, Gott möchte retten. Und Jesus selbst sagt, in der zweifachen Betonung Johannes 6, Vers 38, ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, Doppelpunkt, der mich gesandt hat. Dass ich nichts verliere von all dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Jesus will Frucht mitbringen in den Himmel und er sagt, ich will auch keinen verlieren. Das ist eine starke Zusage für uns, die wir seine Kinder sind. Jesus sagt, ich tue den Willen des Vaters, ich kümmere mich um meine Gemeinde, um meine Kinder, um meine Brüder und Schwestern und ich bringe sie alle mit nach Hause. Vers 40, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Gottes Wille ist Rettung. Er möchte Menschen, die Jesus sehen, ihn kennenlernen und an ihn glauben, retten. Er möchte ihnen ewiges Leben schenken, ewige Gemeinschaft, Beziehung zu ihm. Der allgemeine Wille für dein Leben lässt sich aufgrund der Aussagen der Bibel recht gut folgendermaßen zusammenfassen. Jetzt gibt's noch einen Lernvers, einen Kernvers. Gott will, wenn wir diese vier Punkte anschauen, dass du als dankbarer Nachfolger Christi in der Heiligung wächst. Dadurch dürfen Menschen in deiner Umgebung sprachlos mit offenem Mund innehalten, damit Christus auch etliche von ihnen rettet. Nicht du musst retten, das macht er. Aber Gott will, dass wir als dankbare, in der Heiligung stehende Menschen sichtbar so in dieser Welt leben, dass andere erkennen, wenn Gott sowas mit dem macht, dann will ich das auch. Wenn das bei dem funktioniert, dann gibt's auch für mein Leben Hoffnung. Das ist der allgemeine Wille Gottes. Ich möchte behaupten, die spezielle Wegführung, soll ich dieses Auto kaufen, diesen Urlaub nehmen, mit dieser Frau, diese Frau heiraten, diesen Beruf wählen, der spezielle Wegführung Gottes lässt sich am besten da entdecken, wo wir im allgemeinen Willen Gottes an seine Hand gehen, wo wir diese Prinzipien dankbar in der Heiligung ausgesondert und rein, auch in der Reinigung lebend, mit guten Werken flankiert, unser Leben ist sichtbar geprägt davon, dass ich Dinge tue, die ich nicht tun würde, wenn ich kein Christ wäre, und eingebunden in das Rettungsprogramm Gottes. Da, wo ich das praktiziere, glaube ich, fällt die Entscheidung, was lebe ich in dieser Woche? Welchen Beruf wähle ich? Gehe ich auf die Bibelschule? Mache ich ein Jahr für Gott? Diese Entscheidungen sind immer noch da, aber sie werden leichter, da wo ich den allgemeinen Willen Gottes praktiziere. Gott will, dass wir dankbar sind. Ich wiederhole jetzt. Er will, dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir sichtbar gute Werke tun und dass wir eingebunden sind in seine Rettung. Gott segne uns dabei. Amen.